also der Sonnenaufgang in, auf so einem Tempel, das war einfach richtig, richtig schön. Also noch nie, glaube ich, einen schöneren Sonnenaufgang erlebt wie in Bagan. Natürlich hatten wir dann auch das authentische Myanmar, das ursprüngliche, was wir vielleicht auch die ganze Zeit besucht haben in Asien.
Ja, das waren Hanna und Björn. Wahnsinn, was sie erlebt haben. Asien, wir sind zurück hier beim Off the Path Podcast. Asien. Schon richtig cool, man kann da richtig viel erleben und ich war schon so lange nicht mehr dort. Bisher waren wir eigentlich, also seitdem ich Off the Path betreibe, das ist jetzt seit 8 Jahren, war ich eigentlich jedes Jahr in Asien, nur letztes Jahr. 2018 war die erste Ausnahme und ja, mal schauen, ob wir es 2019 schaffen. Asien auf jeden Fall hat, besonders Südostasien, hat wahnsinnig viel zu bieten. Aber auch der Rest Asien, also auch so Japan, wahnsinnig geil, da waren wir ja vor 2 Jahren, richtig geiles Land. China wird mich auch mal irgendwann mal richtig reizen, Korea wird mich auch sehr reizen. Aber ja, darum, die Länder geht es hier erstmal heute nicht. Es geht jetzt um Malaysia, es geht um Vietnam, es geht um Laos, es geht um Kambodscha. Die zwei haben richtig viel erlebt und darüber sprechen wir heute. Und in dem Sinne einmal ein herzlich willkommen an euch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuhört. Es ist, wie es seit ungefähr letzten Sommer ist, es ist ein bisschen ruhiger geworden, was den Podcast angeht. Ich schaffe es nicht mehr, diese Wochenrhythmus einzuhalten. Sei es drum, ich höre jetzt einfach auf, mich zu entschuldigen und mich zu wiederholen. Ich werde mein Bestes geben, dass wir hier weitermachen. Aber es gibt einfach auch andere Projekte, die genährt werden wollen, die gefüllt werden wollen und da ist gerade so ein bisschen meine Konzentration drauf gelegt. Bei uns ist gerade viel los. Wir sind mitten im Umzug oder in der Planung eines Umzugs mit unserem Büro. Wir platzen aus allen Nähten. Wie ihr vielleicht auch wisst, führen wir ja neben Off the Path auch noch unsere Outdoor- und Reisemarke Drausgänger seit mehr oder weniger genau einem Jahr. Braucht sehr viel Zeit und sehr viel Aufmerksamkeit, viel Versand, viel Logistik, viele Probleme, die man irgendwie, worum man sich kümmern muss. Und da bleiben halt auch andere Dinge auf der Strecke. Was nicht auf der Strecke bleibt, ist der Off-the-Path-Reiseblog. Da veröffentlichen wir nach wie vor, wie immer, wie seit 8 Jahren, jede Woche einen Beitrag, manchmal auch 2. Also schaut da regelmäßig vorbei, da gibt es ganz, ganz tolle Beiträge. Wir haben gerade zum Beispiel einen wahnsinnig guten Beitrag über Reise-Apps veröffentlicht. Der ist richtig lang geworden, über 5000 Wörter. Und also es lohnt sich auf jeden Fall mal da regelmäßig reinzuschauen und zu sehen, ja, was es da Neues gibt, was man vielleicht Neues lernen kann. Natürlich, der Podcast hier, der wird nicht verschwinden, auf gar keinen Fall. Dafür mache ich das viel zu gerne. Ich hätte aber allerdings gerne mal wieder so ein paar richtig, ich wollte gerade sagen, ein paar richtig nette Gäste. Habe ich regelmäßig, auch heute. Hanna und Björn, mega. Was ich damit aber sagen wollte, ist, dass ich vielleicht gerne mal so eine One-on-One-Session machen wollte. Ich hatte das mal angefangen letzten Sommer, hatte mir ein paar Leute eingeladen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Fair en Route mit Vanessa und David. Die waren ja zum Beispiel auch hier bei uns im Büro. Wir saßen hier und haben Kaffee getrunken, haben darüber gesprochen. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe danach noch mal ein paar weitere solche Folgen aufgenommen mit anderen Leuten. Die habe ich aber nie veröffentlicht, weil sie dann nicht so gut waren. Vielleicht lag es an mir, vielleicht auch nicht. Das war dann halt kein Material. Und davon habe ich ja übrigens eigentlich relativ viel. Ich habe so einen Ordner, der heißt, wird nicht veröffentlicht, von Gästen, die sich beworben haben. Wir telefonieren oftmals mit jedem Gast vorher, um zu schauen, wie er so rhetorisch drauf ist und ob er überhaupt reden kann. Und viele haben dann im Vorgespräch ganz viele Ideen und sind dann im Interview dann halt vielleicht doch nicht ganz so gut. Und das erspare ich euch dann meistens. Aber ja, ich möchte wieder zurück zu dazu. Also ich möchte wieder zurück zu One-on-One, vielleicht die Leute bei uns einladen. Das neue Büro wird vermutlich einen eigenen Raum, abgetrennten Raum haben für Meetings und für Podcasts. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Also, wenn ihr vielleicht hier aus der Nähe kommt oder mal in der Nähe seid und einen Podcast aufnehmen wollt und mit euch mit mir bei einem, ich mache einen guten Kaffee, ich mache einen guten Flat White dazu und gibt vielleicht ein paar gute Zimtschnecken von Line, werden wir dann da quatschen. Und wenn ihr Lust habt, dann meldet euch einfach gerne an, einfach eine E-Mail an podcast@offthepath.com. Und dann können wir vielleicht was festmachen. Voraussetzung, wir ziehen wirklich in die Räume um, wie ich es mir vorstelle. Es ist wahnsinnig schwer hier in Garmisch. Garmisch ist eine Gemeinde mit, 26.000 Einwohnern, glaube ich. Es fehlt an jeder Ecke an Platz, an Wohnungen, an Büros. An Einzelhandelsfläche fehlt es nicht. Es ist sehr, sehr viel leer. Viel Einzelhandel steht leer. Aber ich brauche keinen Einzelhandel, ich brauche Büro- und Lagerfläche und ich bin nicht bereit, weiterhin, also wir zahlen 17 Euro den Quadratmeter hier für unser Büro zurzeit. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 17 Euro. Der eine oder andere, der selbstständig ist oder ein Unternehmen führt oder der weiß, wie viel er bei sich zahlt, das sind schon sehr, sehr hohe Preise. Aber der Platz ist hier sehr, sehr begrenzt und entsprechend muss man halt einfach, wer frisst oder stirbt, ne? Ich rede wieder viel zu lange. Die Intro geht hier eigentlich um was ganz anderes als darum, worum es im Podcast geht. Ich möchte zurück auf den Podcast zu sprechen kommen, auf die Folge von heute. Es ist, wie gesagt, eine tolle, tolle Reise, die die zwei gemacht haben mit ihrem Rucksack durch Südostasien. 14 Monate waren sie auf Weltreise, was richtig cool ist. Und ihre Highlights aus Kambodscha, Laos, Vietnam, Malaysia, Myanmar sprechen wir heute und auch ein bisschen über ihre Route und was sie so an der asiatischen Küche so toll finden. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen würdet. Wir sind gerade bei 441 Bewertungen, was wahnsinnig gut ist. Ich bin sehr, sehr dankbar für jeden, der bisher eine Bewertung hinterlassen hat. Also danke, danke, danke. Und ich bin auch wahnsinnig dankbar für jeden, der noch eine hinterlässt. Dieser Podcast hat tausende von Hörer. Wenn ihr also eine Minute Zeit hättet, dann würde es mich sehr freuen. Und wenn ihr Tipps und Tricks habt für Podcasten übrigens, wenn ihr einfach mal konstruktive Kritik loswerden wollt, dann könnt ihr das auch gerne machen. Einfach an podcast@offthepath.com mir schreiben und dann lese ich alle E-Mails und dann antworte ich euch. Dann schreiben wir hin und her und führen eine tolle Brieffreundschaft per E-Mail. Und genau, so wird das ungefähr aussehen. Ich lese jede E-Mail und ich beantworte auch jede E-Mail. Nicht immer sofort, manchmal dauert es auch einen Monat, aber ich beantworte sie alle. Es kann niemand sagen, dass ich seine E-Mail nie beantwortet habe. Ich habe allerdings zurzeit aber auch 1.500 ungelesene E-Mails, also offene E-Mails, die ich noch beantworten muss in meinem Postfach. Irgendwann kommt der Tag, wenn ich wieder Inbox Zero hinbekomme. Gut, nun zu diesem Podcast. Bevor es jetzt aber soweit ist, noch eine kleine Info. Heute, Donnerstag, der 7. Februar 2019, gibt es bis zu 50% Rabatt bei Drausgänger. Das ist unser Online-Shop, von dem ich vorhin schon mal ganz kurz gesprochen habe. 50%, bis zu 50%. Zum Beispiel gibt es 15% auf die Sackcloth & Ashes Decken. Diese unglaublich geilen Decken aus den USA. Wir haben diese Woche eine große Lieferung von 45 Decken bekommen. Davon sind die ersten auch schon weg. Die sind mega. Wir nutzen die seit 2-3 Jahren und die Tribal Turquoise ist endlich wieder erhältlich. Nach ungefähr einem Jahr war sie nicht erhältlich und jetzt haben wir sie wieder. Und wir sind die einzigen, glaube ich, in Deutschland, die die vertreiben. Also schaut mal gerne vorbei. Bis zu 50% bei Drausgänger, www.drausgänger.de. Da geht's lang nach dem Podcast und jetzt erstmal ganz viel Spaß. Ja, ihr zwei, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid und Zeit gefunden habt.
Hallo.
Ja, hi. Vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt.
Genau.
Ja, sehr gerne. Wie geht's euch? Euch geht's gut? Ihr habt Zeit und für einen Podcast?
Ja, uns geht's gut.
Wir haben Zeit und Lust. Wir sind zurück in Deutschland, haben uns gut wieder eingefunden. Von daher, genau.
Genau, über die letzte Reise sprechen wir heute mal ein bisschen im Detail. Wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Ihr seid gerade in Deutschland, aber ihr wart in Asien unterwegs. Wo wart ihr überall?
Wir waren nicht nur in Asien. Wir haben angefangen in Südamerika, sind dann nach Neuseeland, haben aber die letzten 9 Monate in Asien verbracht und waren da eigentlich fast in jedem Land, außer 2, 3 haben wir nicht gemacht.
Ja, also Südostasien ist bis auf die Philippinen
und
ziemlich
ja,
durch.
Genau.
Okay, welche Länder habt ihr nicht gemacht? Philippinen, was noch?
Da gibt es nur so ein kleines Land neben Indonesien. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Irgendwas mit Tee. Und Papua-Neuguinea. Das haben wir auch nicht gemacht.
Ein kleines Land neben Indonesien mit Tee.
Frage an die Zuschauer, an die Zuhörer.
Genau. Das ist der Publikumsjoker, weil ich kann es jetzt gerade auch nicht beantworten. Aber vielleicht kommt es ja im Laufe des Podcasts. Okay, krass, aber in 9 Monaten in so vielen Ländern, wie viele Länder waren es insgesamt?
Die ganze Weltreise waren 15 Länder.
Genau.
Okay, krass. Aber die habt ihr nicht in 9 Monaten gemacht, sondern die 9 Monate
genau.
habt ihr in
Asien
gemacht.
Genau, also die Weltreise insgesamt ging 14 Monate.
Okay, also die Hauptzeit in Asien. Und bei so vielen Ländern, also ich möchte mich im Podcast mal ein bisschen mehr auf die Zeit in Asien konzentrieren, die ihr da so erlebt habt. Diese 9 Monate. Einfach nur so zum Anfang als Start, damit ich so einen Faden für das Gespräch auch habe. Was waren so die absoluten Highlights und was waren so die Lowlights?
Also von den Ländern her waren Highlights definitiv Laos, Vietnam und Malaysia, weil die einfach grandioses Essen haben, wunderschöne Natur und coole Städte, vor allem Vietnam und Malaysia.
Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Und nicht so gut gefallen?
Ja, nicht so gut gefallen hat uns, würde ich sagen, Kambodscha
genau.
und Thailand. Thailand einfach, weil es teilweise schon sehr touristisch ist und teilweise sehr auf Partytourismus auch ausgerichtet ist. Natürlich findet man in den ländlicheren Gegenden auch ein ruhiges Fleckchen. Trotzdem haben uns die anderen Länder auf jeden Fall besser gefallen. Und Kambodscha, da ist irgendwie auch die Entwicklung eher so zum Partytourismus. Und ich finde es irgendwie dann ganz seltsam, wenn man zum Beispiel in Angkor Wat ist. Und die Stadt, in der man sich aufhält, ist dann ja meistens Siem Reap. Und das ist eigentlich ja, besteht hauptsächlich aus einer Pub Street. Und irgendwie geht es für mich nicht so ganz zusammen, wenn man dann hier halt den absoluten Partytourismus gepaart mit Kultur hat. Deswegen ja, haben uns die anderen Länder, also Laos auf jeden Fall, Malaysia und Vietnam, besser gefallen. Es war einfach ursprünglicher und etwas authentischer.
Also ich kann die Lowlights verstehen. Was habt ihr noch in Kambodscha gesehen, außer Siem Reap?
Wir haben eigentlich, also Kambodscha waren wir insgesamt sogar 8 Wochen. 4 Wochen davon haben wir auf der Insel Koh Rong gearbeitet, also Volunteering. Und dort hat es uns auch gut gefallen. Also die Insel ist super schön, also wie richtig paradiesisch. Aber auch dort herrscht krasser Partytourismus. Und ansonsten haben wir eigentlich in Kambodscha fast alles gemacht, außer den krassen Norden. Den haben wir ausgelassen.
Und Koh Kong haben wir auch nicht gemacht. Aber ja, ansonsten Kampot, Battambang.
Ja, also die Stationen, die eigentlich jeder Urlauber in Kambodscha macht, haben wir auch gemacht. Aber auch davon hat uns keins so überzeugt, dass wir gesagt haben, cool, dafür lohnt sich auf jeden Fall die Kambodscha-Reise. Aber Angkor Wat ist natürlich wunderschön. Das muss man immer dazu sagen. Angkor Wat ist schon richtig, richtig cool.
Wenn auch krass überlaufen.
Ja. Ich kann sagen, es ist halt einfach wahnsinnig überlaufen. Ja. Also ich war vor, ich muss langsam zugeben, dass es fast 10 Jahre her ist. Also schon echt lange her. Und da war es schon überlaufen. Und das, was ihr sagt, war damals auch schon so. Und ich kann mir nur vorstellen, wie es halt heute ist. Irgendwie hat sich Kambodscha bewusst oder unbewusst auf den Partytourismus und auf den, ich möchte nicht sagen, auf den nicht so gebildeten Tourismus konzentriert, aber halt einfach sehr manchmal hirnlos unterwegs Tourismus.
Ja,
also,
ja
so fühlt es sich an.
Genau.
Ne? Also, ja.
Wir haben das ja immer wieder, diese Gespräche hier im Podcast, also ich möchte das jetzt hier nicht zu generalisieren, aber ich sage ja, manchmal etwas hirnlos unterwegs Tourismus. Also es heißt nicht, dass die immer so sind, die Leute, die da halt Urlaub machen. Aber es ist halt so. Siem Reap ist halt einmal diese eine Pub Street und da geht's ab. Halt, weiß ich nicht. Ich finde, es geht da krasser ab als an manchen Ballermann-Clubs oder so, ohne jetzt großartig Erfahrungen mit Ballermann und Co. zu haben. Auch wenn ich aus Mallorca komme. Aber aber es ist halt schon sehr, 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 sehr krass. Besonders in so einem so krass religiösen Land.
Eben, genau.
Eigentlich, ja, sollte es sich widersprechen, aber es ist auch witzig, dass es nicht nur die Touristen sind, die so drauf sind, sondern wir haben auch sehr viele, also einheimische junge Männer getroffen, die dann echt, also deren Hobby quasi Party und Saufen ist. Und es ist echt, also...
Es ist halt traurig mit anzuschauen. Auf jeden Fall. Und man weiß halt nicht genau, was auch dieser Bürgerkrieg, der da vor einigen Jahren war, was der da für Schuld dran trägt, dass vielleicht auch dieses Land in diese Richtung gegangen und immer noch geht. Aber ja, es war einfach, also wir haben uns ein bisschen mehr erwartet. Wenn man so Kambodscha hört, denkt man immer an ein sehr religiöses und spirituelles Land, in dem man viele magische Orte auffindet. Und das haben wir halt nicht. Und ja, deswegen waren wir nicht so begeistert.
Ja. Ein wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hast, natürlich dieser Bürgerkrieg, der ist ja einfach nicht allzu lange her. Ne? Das ist ein recht junger Krieg, also geschichtlich. Und es ist einfach krass, was die Kamerouche und Paul Potts und so weiter da angestellt haben. Wart ihr auf den Killing Fields in
Phnom Penh?
Phnom Penh, genau.
Wir waren nicht auf den Killing Fields, wir waren in dem Museum, in diesem Gefängnismuseum und haben uns das angeschaut und sind dann aber nicht zu den Gräbern gefallen, weil das Gefängnismuseum war schon so schlimm und wir waren danach fix und fertig mit den Nerven, weil die Geschichte und der Hintergrund dazu, das ist einfach zu heftig. Also,
aber absolute Empfehlung.
Auf jeden Fall.
Also wenn man in Phnom Penh ist, muss man unbedingt dieses Museum machen. Es ist wahnsinnig beeindruckend. Ja. Also es sind die alten Gefängnismauern, in denen, also es ist unglaublich beeindruckend. Ja. Und man muss auch unbedingt den Voice Guide nehmen, sage ich mal, weil es so liebevoll umgesetzt ist und man echt Geschichten erfährt, von denen man ja so nicht mitkriegt, wenn man nur durchläuft. Aber es ist unglaublich beeindruckend und geht aufs Gemüt, sollte man sich darauf einstellen, genau, dass man vielleicht nicht gerade den Katertag nimmt, da ja so viel Partytourismus auch ist in Kambodscha. Nee, aber also absolute Empfehlung, super tolles Museum.
Ja.
Und da wird es sehr anschaulich, was da Schlimmes passiert ist. Ja.
Also ich habe es genau andersrum gemacht. Ich habe das Museum nicht gemacht. Ich habe die Killing Fields besucht und ich war danach auch so fertig, dass ich halt mir nichts anderes mehr anschauen konnte, weil ich halt Rotz und Wasser geheult habe, während ich da durch diese Killing Fields gelaufen bin mit so einem Audioguide. Es ist sehr, sehr gut umgesetzt worden. Überlebende erzählen dort, was so in den verschiedenen Stationen passiert. Und das ist einfach so krass.
Definitiv.
Also auf jeden Fall, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, also ich finde halt, ich sehe das auch so, wie ihr das so sagt, also Partytourismus und ziemlich krass. Man hat aber immer die Entscheidung, ob man da mitmacht oder nicht mitmacht und ob man vielleicht einfach woanders wohnt, außerhalb wohnt und halt eben nicht diese Dinge, diese Partygeschichten macht und halt eben dann doch ein bisschen mehr kulturelles, ein bisschen mehr respektvolles Reisen halt hat. Ich meine, diese ganze Partygeschichte, ich meine, Party gehört halt irgendwie dazu auch zum Reisen, ist auch überhaupt nichts Schlimmes dabei. Man muss sich halt einfach überlegen, wo man ist und wie man sich verhält, egal wo, ob das in Kambodscha oder auf Mallorca oder halt in Berlin ist. Es ist scheißegal. Wenn du Besucher bist, musst du halt immer überlegen, wie verhältst du dich und was hast du zu Hause gelernt, was für eine Etikette und wie bist du aufgezogen worden. Und man muss sich immer gut überlegen, wirft man das über Bord, nur weil man eben kurz ein paar hundert Kilometer oder ein paar tausend Kilometer von zu Hause entfernt ist. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, Kambodscha auf jeden Fall eine Reise wert, allein von den kulturellen und von den landschaftlichen, also landschaftlich im Sinne von Angkor Wat
also
und halt eben, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Also definitiv, es gibt schon interessant, wir wollen nicht sagen, dass es nicht interessant ist. Ich meine, es war trotzdem toll zu bereisen, aber es war eben in der Auswahl an Ländern nicht der Favorit. Also wir wollen keinem jetzt eine Kambodscha-Reise ausreden.
Ja. Nee, also du, das soll überhaupt gar keine Kritik. Das ist, ich verstehe das. Ich verstehe das zu 100%, was ihr sagt und eure Meinung. Gar keine Frage. Das kann und sollte man auch einfach jetzt mal so im Raum stehen lassen, weil ich glaube, jeder andere, der die Länder bereist hat, die ihr bereist habt, und ich habe die meisten, außer Malaysia, habe ich auch alle bereist, sehe ich das genauso oder so ähnlich. Also muss ich überhaupt keine Attacke oder sonst irgendwas. Also ich verstehe das. Es ist also mal einfach nur als losgelöst im Vergleich von allen anderen Ländern, wenn man nur nach Kambodscha reisen würde, ist es ein tolles Land. Punkt.
Genau, ja, so sehen wir das auch.
Aber es war halt eben nicht euer Favorit. Euer Favorit, ihr habt Laos, Malaysia und Vietnam gesagt.
Genau. Und das da als absolute Favorit doch Laos, ja, als die Nummer eins sozusagen.
Was eigentlich witzig ist, da wir Laos anfangs überhaupt nicht auf der Liste hatten. Also es war eigentlich ziemlich weit hinten. Also bevor wir in Asien ankamen, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wo wollen wir eigentlich so hin? Und Laos war ich nicht unbedingt jetzt.
War nicht so präsent auf der Liste. Und wenn, dann auch ein bisschen weiter hinten. Natürlich kamen erstmal die Länder wie Bali und Thailand und Vietnam. Aber dann waren wir in Kambodscha und wollten nach Vietnam, konnten dort aber nicht einreisen, weil wir davor 2 Wochen dort waren. Und dann muss man ja immer 30 Tage Pause dazwischen haben, bis man wieder mit Visum und was weiß ich ins Land einreisen darf. Und dann dachten wir, gehen wir mal nach Laos.
Genau, hat sich dann auch perfekt ergeben, da wir eben von Süden nach Norden durchgereist sind und dann von oben quasi wieder nach
in Vietnam
einreisen konnten. Ja, und Laos hat uns auf jeden Fall absolut überrascht. Wir waren erst auch ein bisschen besorgt, dass es keinen Meereszugang hat und wir eigentlich doch irgendwie dann ab und zu an den Strand wollen. Aber das braucht Laos absolut nicht, um atemberaubend zu sein.
Ja. Cool. Warum genau? Was habt ihr da gemacht, dass es euch so umgehauen hat?
Also wir haben das Land wie jedes andere ganz normal durchreist. Aber wir haben uns auch davor gar nicht so doll mit Laos auseinandergesetzt und was jetzt dort vorzufinden ist. Und haben bei den 4000 Islands angefangen. Und dort hat uns, also wir sind gestresst nach einer langen Busfahrt aus Phnom Penh dort angekommen und sind sofort in der Idylle pur gelandet. Wir haben 4 Tage dort entspannt und also das war so wunderschön, die Sonnenuntergänge am Mekong. Wir sind über die Inseln geradelt und gelaufen, spaziert. Und so hat eigentlich alles angefangen. Und da hat sich die Natur von Laos von Tag zu Tag gesteigert. Also
ja, also das war von Anfang bis Ende eigentlich ziemlich cool. Die Leute sind sehr, sehr herzlich, muss man sagen. Also ich muss sagen, da habe ich mich echt in Laos auch mit am wohlsten gefühlt, weil die Leute eigentlich ja sind
sehr echt freundlich und die haben wirklich immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Und es ist sehr authentisch und ursprünglich. Also wir waren, glaube ich, noch nie in so ursprünglichen Dörfern unterwegs, wo auf der Straße alle möglichen Tiere rumgelaufen sind, Märkte auf der Straße waren. Ja, und dann die Berge kamen dann im Norden noch dazu, wo du tolle Wanderungen machen konntest. Ja, das war einfach durch und durch.
Wunderbare Wasserfälle haben wir gesehen, zum Beispiel auf dem Paxe Loop, als wir mit dem Roller dort eine Zweitagestour gemacht haben.
Genau.
Die war auch sehr cool auf jeden Fall. Deswegen, also es hat einfach unglaublich viel zu bieten.
Genau, auch Städte, also Bang Dieng und Luang Prabang sind auch bestimmt zwei der schönsten, also vor allem Luang Prabang ist eine der schönsten Städte, die wir auch während der Weltreise besucht haben und vor allem auch in Asien.
Ja, was man eigentlich so gar nicht erst erwartet in Laos irgendwie.
Ja, genau.
Ja. Ja, ich glaube, Laos ist halt wirklich noch so ein Land, das noch nicht jeder so auf dem Schirm hat.
Ja, glaube ich auch.
Ja, also ich war damals auch mal eher auch spontan einfach so aus Thailand hingereist, ohne zu wissen, was mache ich jetzt hier eigentlich. Und ich erinnere mich, das ist halt bei mir schon sehr, sehr lange her. Also Luang Prabang liegt ja auch da am Fluss, ne? Genau. Und dann sitzen da halt immer so die Einheimischen am Fluss, aber halt auch die Touristen in den verschiedenen Restaurants mit Sonnenuntergang und ziemlich entspannt und alles ist halt in den Bergen und Dschungel.
Ja, die haben auch eine wunderbare Kolonialarchitektur dort. Also die Innenstadt ist wirklich wunderschön, das ist auch Weltkulturerbe. Und dementsprechend fließt da natürlich auch Geld hin und dementsprechend schön ist das auch alles hergerichtet. Und und in Weltkulturerbestätten dürfen, glaube ich, selbst die Asiaten kein blinkendes Neonlicht anbringen. Und das gibt dem Ganzen dann einfach nochmal einen unglaublichen Charme. Also es ist wirklich sehr entspannend auch, also wirklich toll. Also können wir nur empfehlen. Und dann hast du natürlich noch die Guangxi-Fälle da direkt nebenan, die natürlich auch ein Highlight sind. Also von daher auch da eine runde Sache auf jeden Fall.
Ja, nee, also Laos bietet einfach im Gesamten, also es ist sehr facettenreich und man hat sehr viel zum Anschauen. Ich glaube, man kann auch ganz viel noch mit Tieren machen, wenn man das möchte. Und der Norden ist dann richtig ursprünglich, da waren wir dann in einem kleinen Dorf, Nong Kiao hieß es. Das lag auch direkt am Fluss in so einem kleinen Tal, umrundet von Bergen. Und auf diese Berge kann man dann hochwandern und hat einen Blick über die Landschaft. Und da muss man ewig verweilen, bis man das kapiert hat, wie wunderschön das einfach dort ist.
Das ist schon fast China da oben, ne?
Also ganz, ganz so weit oben waren wir nicht. Ich glaube, umso höher man fährt, umso bergiger wird es auch. Und dann ist es auch mit dem chinesischen Gebirge, was da bei denen im Süden sich befindet, überschneidet sich das, glaube ich, ja.
Cool. Wie seid ihr in Laos von A nach B gekommen?
Meistens mit dem Bus.
Ja, genau. Das ist tatsächlich eine Sache, die in anderen Ländern noch etwas besser funktioniert. Aber das muss man dann halt auch mal hinnehmen.
Also, ist ja auch dann immer ein kleines Erlebnis, so eine Busfahrt, wenn es noch nicht so entwickelt ist. Und wir saßen auch in einigen, oder wir waren auch Teil lustiger Busfahrten und spannender Busfahrten, wo wir denn jetzt auch landen. Also ja. Aber wir haben uns hauptsächlich mit dem Bus bewegt.
Okay, cool. Wang Vieng, das ist doch auch die Grenzstadt mit, wo liegt denn das nochmal? An welcher Grenze liegt denn Wang Vieng nochmal? An Thailand?
Ich glaube, meinst du Vientiane, also die Hauptstadt?
Aber ich glaube auch Wang Vieng liegt nicht allzu weit entfernt.
Also auf jeden Fall Laos grenzt an Thailand, genau. Also nach links an Thailand.
Ja, genau. Also auf jeden Fall, ich erinnere mich, da war ich halt auch in irgendeinem Ort mal. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber Bang Vieng, da war ich halt auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Stadt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also
ist auch die größte, ist das die Hauptstadt von Laos?
Vientiane ist die Hauptstadt.
Vientiane ist die Hauptstadt. Okay. Und Wang Vieng liegt auch liegt in der Nähe von Luang Prabang und war früher dieses Partydorf mit Tubing und Schlauchboot besaufen, aber ist es jetzt nicht mehr.
Genau. Das darfst du nicht mehr, ne? Das ist ja verboten.
Man darf so. Schon noch, allerdings sind nicht mehr, es gibt nicht mehr so viele Bars direkt also am Fluss. Also
es ist sehr kontrolliert.
Ja, genau. Also sie haben das sehr zurückgefahren und sind jetzt mehr auf Ökotourismus aus, was eigentlich echt eine feine Sache ist. Also wir waren dort und haben wenig davon mitbekommen, auf jeden Fall, noch irgendwelche jetzt
Tubing-Partys stattfinden.
Genau. Ich glaube, man kann das machen, das ist sicherlich auch ganz lustig, aber ich glaube, es artet nicht mehr so aus, wie es früher ausgeartet ist.
Ja.
Genau.
Ja, ich glaube, da sind ein paar zu viele Menschen gestorben bei.
Ja,
richtig. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, vielleicht sollten wir das mal ein bisschen regulieren und kontrollieren. Und irgendwie hat sich das Gerücht verbreitet, dass es verboten worden ist, glaube ich, weshalb es nicht mehr so viele Leute dahin zieht.
Ja, ist eigentlich schade, oder?
Ja, aber es sind doch dennoch noch Touristen da, auf jeden Fall. Man kann mich, also wenn man, sobald man aus der Stadt rausfährt, ist man auch umgeben von steilen Karstbergen und wirklich Dschungel und es ist sehr beeindruckend auch auf jeden Fall. Und ja, man kann dann dort auch etliche Höhlen besuchen. Jetzt sind wir nicht so die Höhlenfans, aber auch die Landschaft ist wirklich super. Also wir sind dann auch mit dem Fahrrad einfach mal losgefahren. Und ja, man entdeckt eigentlich an jeder Ecke irgendwas Neues, was man jetzt von zu Hause oder Europa nicht unbedingt kennt. Und es ist echt einfach schön und es macht Spaß. Also man kann in Laos einfach richtig gut runterkommen, muss ich sagen. So.
Ja, Kosten, ist es Laos teuer? Ich kann mich da leider jetzt gar nicht mehr so krass dran erinnern.
Also wir fanden es im Vergleich zu den anderen Ländern günstiger, vor allem Unterkünfte sind jetzt abgesehen von Luang Prabang, da war es etwas teurer, war es definitiv günstiger und ich glaube auch Essen und Essen war günstiger, aber Fortbewegung war sehr teuer. Ich glaube, weil die Benzinpreise sind relativ hoch dort und deswegen waren Busse für Touristen auf jeden Fall sehr teuer, vor allem Nachtbusse, wo du auch schlafen konntest.
Die sind aber dann entsprechend besser als die normalen Busse, ne? Also so mit...
Geht so.
Also, da, ja. Also ich kenne sie aus anderen Ländern in Asien.
Wir waren total begeistert in jedem Land in Asien von den Schlafbussen. Aber in Laos ist das Lustige. Dort hast du im Prinzip richtige Betten in den Bussen. Das sind aber immer Doppelbetten. Wenn du jetzt wie wir als Pärchen reist, ist es eine feine Sache, dann legst du da zusammen in einem Bett. Ja, wenn du aber als einzelne Person reist, dann wird halt irgendjemand neben dich gelegt. Und da ist auch keine Begrenzung oder so, sondern es ist wirklich eine Matratze, die ist aber auch nur 70, 80 Zentimeter breit. Und sie schauen schon, dass nur Frauen miteinander und nur Männer miteinander liegen. Aber das fand ich dann schon, ja, also...
Quasi wie ein Blind Date.
Genau.
Und man muss auch sagen, dass die Busse etwas heruntergekommen waren. Also es waren, die Schlafbusse in den anderen Ländern waren deutlich besser wirklich und es war schon ein bisschen komisch irgendwie.
Ja, aber ich meine...
Auch das überlebt man.
Dann, wie gesagt, wir hatten es ja gut, weil wir halt zu zweit waren.
Ja. In welchem Land gab es so die besten Busse?
Also Vietnam auf jeden Fall richtig gut und Thailand, würde ich sagen. Thailand und Vietnam waren so die besten Schlafbusse.
Ja. Doch.
Ja.
Cool. Und was war so euer Transport-Highlight in Asien, Südostasien?
Muss ich mal überlegen.
Naja, also zum Beispiel, als wir mit dem kleinen Boot in Koh Rong zur Fähre gefahren wurden, da hat sich, glaube ich, der Besitzer des Beachclubs, in dem wir gearbeitet haben, auch ein bisschen übernommen oder er hat den Seegang unterschätzt. Auf jeden Fall... hatten wir da leichte Ängste, dass wir kentern, weil
das
Meer war so wild.
Und das Boot sehr klein.
Ja, das war eine kleine Nussschale und wir saßen
da drauf. Das ist ein großes Thema,
ja.
Ne?
Ja.
Das passiert immer wieder. Also man hört, also ich, weil ich halt eine Zeit lang auch in Bangkok gelebt habe, in Thailand gelebt habe, habe ich hier noch so ein paar deutsche Zeitungen in Thailand, die vom qualitativen Journalismus sehr weit entfernt sind. Aber man bekommt so ein bisschen mit, was da so abgeht. Und das ist schon echt krass. Es ist so viele Dinge, die halt in der Mainstream-Presse in Deutschland nie ankommen. Aber wie viele so Kleinboote, Speedboote und so weiter halt täglich kentern und wie viele Menschen dabei auch sterben, auch Touristen. Wir bekommen es ja nur mit in Deutschland, wenn halt ein Deutscher stirbt. Aber da stirbt ja wirklich fast jeden Tag in Thailand ein Tourist aus einem anderen Land bei irgendeinem Speedboot-Unfall oder wenn halt irgendwie so eine kleine Nussschale halt irgendwie.
Ja, also da schadet es auch nicht, wenn man sich vorher ein bisschen erkundigt, wer die renommierten Anbieter sind, sodass man da nicht unbedingt Gefahr läuft. Also ich meine, wir hatten auch Busfahrten. Das kommt natürlich immer auch auf den Busfahrer an.
Ja.
Also man hat sowohl auf der Straße als auch im Wasser ab und zu das Gefühl,
man könnte sicherer
sein. Ja. Und gut, man ist natürlich da auch einen gewissen Standard aus Deutschland gewohnt irgendwie. Dass der dort nicht dasselbe ist.
Ja, wobei ich glaube, Flixbus hat letzte Woche einen Fahrer entlassen, der mit dem Handy am Steuer unterwegs war.
Also ich sag mal, ein Fahrer ohne Handy, den wirst du in Asien wahrscheinlich gar nicht kriegen. Das gehört dazu.
Ja, es ist halt schon sehr, 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 sehr krass. Und es ist halt immer so krass, wie viele Unfälle dann halt eben auch passieren. Also ich finde das ja auch mal alles schön und gut, also da mit Öffentlichen unterwegs zu sein. Aber ich glaube, Reisen in Asien ist generell ist schon sehr abenteuerlich. Abenteuer ist immer eine sehr subjektive Sache, aber man weiß halt nie, worauf man sich da wirklich einlässt.
Ja, stimmt. Also ich sag mal, nach den 9 Monaten, die wir jetzt dort waren, gewöhnt man sich ja irgendwann dran und sieht es etwas gelassener. Aber ich meine, ja, wenn dann vor einer Kuppe überholt wird oder sowas, dann rutscht einem natürlich immer noch das Herz in die Hose so ein bisschen. Aber ja, muss man damit klarkommen. Ich meine, man muss von A nach B kommen, deswegen,
Die andere Seite ist halt eben, sonst musst du halt einfach extrem viel Geld für Flieger oder so zahlen und dann ist es auch schon wieder nicht gut, weil es für die Umwelt halt
ist.
Genau. Also es ist halt eben immer so ein Abwiegen.
Das stimmt.
Aber nichtsdestotrotz, ich meine, das ist ja auch der Reiz des Reisens, oder? Dieses ist der Reiz des Unbekannten, weshalb man oftmals in solche Länder halt auch reist. Das gehört, ist Teil davon. Und besonders am Anfang, wenn man ganz, ich weiß nicht, war das eure erste große Reise?
Also es war die erste Reise, die über die normale Urlaubszeit hinweg ging.
Ja, aber ja, ihr habt so Backpacking-Reisen schon vorher gemacht. Ja gut, aber ihr erinnert euch noch an eure allererste Reise, wie abenteuerlich halt das ist. Und das gehört halt auch irgendwie dazu, dieses Unbekannte, dieses, mittlerweile ist man ja irgendwie so eingespielt. Also egal, in welchem Land man in Südostasien unterwegs ist, man weiß so ungefähr, okay, wie die Gepflogenheit so ungefähr ist. Man testet sich so ganz langsam vor und weiß dann, okay, so, aha, hier funktioniert das so, dort funktioniert das so. Wenn man halt am Anfang ist und keine Ahnung hat, ist das halt so spannend, so, okay, was muss ich jetzt machen, wenn ich halt irgendwie in Bangkok an einem Busbahnhof bin oder irgendwo auf dem Land auf einem Busbahnhof? Wie funktioniert das hier? Wer verkauft hier ein Ticket? Ist der Schalter wirklich der Ticketverkäufer oder läuft der halt irgendwie so rum? Das weißt du halt, sind sie überall
anders. Wobei es tatsächlich dann recht einfach ist, muss ich sagen, irgendwie in Asien zu reisen einfach. Also für Backpacker ist es schon gut, weil du eigentlich deine Bustickets oder Transporttickets kannst du eigentlich an jeder Ecke kaufen irgendwie. Es ist ja wird dann schon an vielen Plätzen angeboten. Ich meine, für uns war es jetzt auch...
Ja, manchmal vielleicht zu einfach für uns komplizierte Europäer, die halt alles überdenken.
Ja, genau.
Das kann sein.
Wir sind halt nur System gewohnt.
Genau.
Es gibt eine Regel und an die halten sich halt fast alle. Ja, cool. Also, wie war denn das Essen in Laos?
Teilweise gut und teilweise schlecht. also so jetzt Streetfood, wie man das jetzt aus Vietnam, Thailand oder auch Malaysia kennt, fanden wir eher schwierig, weil entweder es gab kein Streetfood und wenn es Streetfood gab, dann wusstest du nicht so genau, was es ist. Und dass die Leute jetzt, die dieses Streetfood verkauft haben, dass die Englisch gesprochen haben, war halt Glückssache. Das heißt, davon haben wir halt dann oft, eigentlich weil wir uns eigentlich hauptsächlich von Streetfood ernährt haben in Asien, haben wir es dort oft gelassen, weil wir einfach nicht wussten, was es ist. Und waren dann entweder immer bei unseren Gästhäusern essen, also die halt irgendwie ein angegliedertes Restaurant hatten, oder ja, in der Stadt irgendwo in einem Restaurant. Also Restaurant kann man jetzt auch nicht sagen, aber in einem billigen...
Streetfood 2.0.
Streetfood, quasi, ja, genau.
So könnte man sagen. Ja. Aber was man unbedingt probieren muss, ist Lab.
Genau. Also das
ist mega lecker. Also da kann man dann... Die Chicken-Variante ist quasi dann so gehacktes Chicken, das ist ja Chicken-Hacksalat.
Ein kalter Chicken-Hacksalat. Das hört sich jetzt nicht so attraktiv an, aber es ist angemacht mit frischen Kräutern, zum Beispiel Minze, bisschen Zwiebeln und Zitronensaft drin. Und es schmeckt unheimlich lecker. Und dazu essen die Laoten essen ja immer ihren Sticky Rice und nicht den normalen Reis. Und den isst man dann dazu und isst auch viel mit Händen. Mhm. Aber das war unglaublich lecker. Aber ansonsten haben wir in diesem Land, also es ist ja sehr ähnlich, also teilweise sehr ähnlich zur thailändischen Küche. Also es gibt auch unglaublich viel Curry und Tom Yum Soup. Und wenn umso näher man nach Vietnam kommt, gibt es plötzlich auch viel mit Baguette, also dieses Banh Mi. Und
ist halt wirklich dazwischen, ne? Also auch genau. Die Küche, die ja. ist, ja, aber halt eben dann doch nicht so gut wie das Original.
Teilweise schon, aber klar, also ist schwierig. Aber wir haben dort trotzdem gut gegessen.
Ja. Aber dann lass uns doch mal jetzt über anfangen mit dem Essen in Vietnam und dann halt auch eigentlich auf zu Vietnam wechseln. Mhm. Das ist ja auch eins eurer Highlights gewesen. Wie lange wart ihr dort unterwegs?
In Vietnam waren wir zweimal. Einmal für 15 Tage. Da haben wir den Süden gemacht, also das Mekong-Delta, Ho Chi Minh und Phu Quoc. Und dann waren wir nochmal 4 Wochen dort und sind im Norden eingestiegen bei Sapa und bis Hoi An runtergereist. Genau. Also insgesamt 6 Wochen.
Cool. Das ist ja in Vietnam ist das ja mit dem Visum ein bisschen schwieriger, ne? Auch sehr limitiert. Also 30 Tage ist, glaube ich, das Maximum, was man darf. Und wie habt ihr das mit dem Visum gemacht?
Also wir sind einmal diese 15 Tage rein und dort kam dann ohne Visum. Also wir sind über die Landgrenze von Kambodscha nach Vietnam eingereist und haben gar nichts gebraucht, weil als deutscher Staatsbürger kann man 15 Tage visumfrei in das Land einreisen.
Ein Hoch auf den deutschen Pass.
Ja, genau. Anschließend muss man aber 30 Tage warten, bevor man nochmal in das Land einreist. Und dort haben wir uns dann in Luang Prabang, also in Laos, an der Botschaft der Vietnamesischen, haben wir uns dann ein 30-Tage-Visum geholt. Aber dort konnte man sich auch eins holen für 60 Tage beziehungsweise sogar für 90 Tage. Ich weiß nicht, ob das online auch geht, weil es gibt ja auch dieses E-Visum, aber da darf man dann nur über den Flughafen anreisen. Und wir sind ja von Laos nach Vietnam auch wieder über Land und mussten daher auf die vietnamesische Botschaft.
Genau. Ging dann innerhalb von
also so ein einfacher
Werktage hat es gedauert.
3 Werktage, ein bisschen was gekostet und dann hatten wir das Visum in der Hand.
Recht easy auf jeden Fall, ja.
Ja. Okay, cool. Also so ein einfacher Visa-Run, wie man den halt aus Thailand noch kennt, den darf man halt in Vietnam halt nicht mehr machen. Waren wohl vielleicht ein paar zu viele digitale Nomaden. Das siehst du halt immer so in Thailand immer dieses, ich muss mal wieder einen Visa-Run machen, ich fliege mal eben kurz nach Singapur und zurück.
Bali genauso.
Ja, genau, das darfst du halt in Vietnam halt nicht mehr machen. Ich habe aber auch schon gehört, dass es halt ein bisschen, also minimal komplizierter ist als in anderen Ländern wie Thailand zum Beispiel. Aber was hat euch an Vietnam so gereizt? Also ihr habt ja vorhin so gesagt, auch die Städte, halt eben die Landschaft, die Menschen, Essen. Also was ist da so das Nonplusultra? Warum? Muss man, wenn man nach Südostasien reist. Ich war zum Beispiel noch nicht in Vietnam.
Mhm. Ja, dann.
Also ganz groß ist natürlich das Essen. Also die Küche, die vietnamesische, die ist einfach göttlich, wirklich. Also die ist egal was, es ist einfach alles gut. Und dazu bietet Vietnam, also es ist einfach auch wieder so facettenreich. Es hat diese coolen, modernen Städte, Hanoi und Ho Chi Minh, die so einen guten Mix bilden aus Ursprünglichkeit und Moderne. Dann Sapa, also vor allem der Norden und der Süden, also das Mekong-Delta, das ist so facettenreich von der Natur her. Also, ja.
Das bietet, finde ich, halt einfach ein Asien-Rundum-Paket.
Genau.
Wenn mich jemand fragen würde, wohin er in Südostasien gehen sollte, dann würde ich sagen, geh doch nach Vietnam. Weil es einfach das Komplettpaket bietet. Es ist wirklich alles da. Du hast Berge, du hast Meer, du hast wunderbare Wanderstrecken, du hast wirklich auch sehr, sehr nette Leute. Du hast eine gut ausgebaute Infrastruktur einfach. Also es ist auch sehr einfach, dort zu reisen. Es ist sehr bequem, dort zu reisen. Die Straßen sind gut. Also es ist einfach ein tolles Land, um es zu bereisen.
Ja, und es
mit einem Punkt, den man beachten sollte.
Nicht im Dezember, so wie wir gemacht haben, weil es hat.
Weil bei uns war es sehr kalt und eigentlich durchgehend regnerisch, und was dann eigentlich schade ist.
Ja, und wir waren auch in vielen Orten zur falschen Zeit. Also gerade Sapa ist ja so unglaublich schön wegen den Reisterrassen. Es war auch bei uns beeindruckend, aber wir hatten Glück, denn wir hatten keinen Nebeltag. Und normalerweise ist im Dezember fast jeden Tag neblig dort. Das heißt, man sieht gar keine Reisterrassen. Und wenn man sie sieht, sind sie halt abgeerntet. Und wenn man halt im Frühjahr geht, also ich glaube um Mai rum oder auch im Herbst, um September rum, sind halt diese Reisterrassen, blühen halt gerade und sind noch so saftig grün. Und ich glaube, dann ist es nochmal 10-mal beeindruckender, wie es bei uns war. Und so hat sich das halt ein bisschen durchgezogen. Also wir waren in Vietnam diese 4 Wochen im Dezember unterwegs und hatten halt eigentlich durchgehend schlechtes Wetter und es war halt kalt.
Zum Beispiel auch, als wir in die Halong Bay sind, also von Cat Ba haben wir da eine Bootstour gebucht. Und ja, also es war echt bitterkalt eigentlich. Und wir waren auch so naiv, dass wir, als wir in Bali ankamen, unsere Wintersachen oder unsere Jacken nach Hause geschickt haben. Und deshalb waren wir dann schlecht ausgerüstet tatsächlich für das Wetter, was uns dann auch ein bisschen im Weg stand selber. Aber ja, dennoch können wir sagen, dass es wirklich toll ist da.
Ja, für uns bedeutet das nur, dass wir definitiv noch einmal in dieses Land gehen und es auch noch mal komplett durchreisen werden, weil wir haben auch viele Sachen ausgelassen, also zum Beispiel den ganz hohen Norden, also der an China grenzt, der soll auch so atemberaubend sein und den haben wir ausgelassen, weil in Sapa waren schon nur um die 12 Grad und umso weiter wir wären hochgegangen, desto kälter wäre geworden. Deswegen haben wir das ausgelassen und müssen irgendwann noch mal dahin zurück.
Aber das spricht ja für Vietnam. Also wenn ihr so schlecht vorbereitet quasi wart, ne, wenn ich das mal so sagen darf, und es so kalt war und ihr trotzdem sagt, es ist einfach das geilste Land überhaupt, dann spricht das ja dafür. Weil viele haben ja dafür halt immer irgendwie so Thailand. Also das, was ihr jetzt über Vietnam gesagt habt, habe ich immer über Thailand gehört. Nur wahrscheinlich, also jetzt ist ja auch die nächste Frage, wie voll ist denn Vietnam zum Beispiel?
Also das ist jetzt halt schlecht zu vergleichen, weil wir waren ja im Dezember, das ist auch die Low Season in Vietnam, sprich es waren nicht so viele Touristen unterwegs. Wir können jetzt natürlich nicht sagen, wie das in der High Season aussieht. Wir waren zwar im Oktober, November im Süden von Vietnam, wo wahrscheinlich mehr High Season war wie im Dezember, aber selbst da fand ich, war es nicht sehr überrannt.
Es verläuft sich auf jeden Fall. Also im Mekong-Delta beispielsweise, da haben wir echt fast gar keine Touristen gesehen tatsächlich. Also da haben wir dann auch eine Bootstour gemacht mit einer Lady, die dort ein Boot hat. Das war auch wieder nicht das Sicherste, aber beim Fluss ist das Ufer ja meistens nicht so weit. Aber dort das war auch ein super Erlebnis einfach. Da sind wir mit der auf die Floating Markets gefahren und
wir kannten halt die Geschichten von Thailand, Floating Markets, die total überfüllt sind und eigentlich kein Einheimischer mehr dort seine Waren kauft, sondern das nur noch so ein Touri-Ding ist, dass man da halt hinfährt und man versucht, den Touristen die Sachen zu verkaufen. Und wir sind auch ein bisschen mit so einem Gefühl dann ins Mekong-Delta gefahren und wurden halt total überrascht, weil wir sind dort wirklich auf authentische Floating Markets gefahren, wo uns vielleicht auch mal was angeboten worden ist, aber ansonsten waren die hauptsächlich damit beschäftigt, ihre Waren sich gegenseitig zu verkaufen. Also es war wirklich so, wie man sich's vorgestellt hat.
Ja, ist schon witzig, wenn man da mit dem Boot durchschippert. Ja. Und es ist eine andere Welt einfach. Also man kann sich das so immer schwer vorstellen, wenn dann die Dame neben dir im kleinen, klapprigen Boot die Suppe in die Schüssel schöpft und dir für vielleicht 50 Cent verkauft. Und es ist einfach ein krasses Erlebnis. Das ist auf jeden Fall schön. Jetzt auch, wenn ich da wieder dran denke, war schon cool.
Cool. Ich muss sagen, die Halong Bay.
Mhm. Ja.
Da höre ich in letzter Zeit immer eigentlich nur Negatives drüber, so schön sie auch ist. so voll ist sie halt auch. Also ne, einfach das gleiche Beispiel oder die gleiche Frage eigentlich nochmal, aber auf die Halong Bay bezogen. Mhm. Wie war das denn dort?
Also wir haben die Halong Bay nicht von Halong City aus gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen Fehler, aber das machen halt die meisten. Machen diese Tour von Halong City aus. Da fahren auch sehr viele Boote weg. Und dort wird auch die Halong Bay angefahren. Wir haben die Tour gemacht, also wir sind auf die Insel Cat Bar gefahren, die ist so vorgelagert von Halong City. Und dort ist schon generell weniger los, was den Tourismus betrifft.
Seid ihr da hingekommen?
Dort sind wir also von Hanoi mit dem Bus-Boot-Kombi-Ticket hingefahren. Das haben wir bei uns im Hostel gebucht. Es ging ganz einfach, hat 4 Stunden gedauert. Und auf Cat Bar haben wir dann eine Bootstour gebucht. Da gibt es verschiedene 1-, 2-, 3-Tagestouren. Und die meisten fahren halt dann in der Lanhan, heißt die, glaube ich, Lanhan-Bucht und schneiden die Halong-Bucht an. Diese Buchten unterscheiden sich nicht großartig voneinander und es gibt so ein paar Felsformationen, die halt sehr bekannt sind, die werden auch von dort angefahren. Aber du hast halt einfach den Vorteil, dass viel weniger Boote unterwegs sind und dadurch natürlich auch viel weniger Touristen unterwegs sind. Und wir hatten natürlich im Dezember bei Nebel und Regen das Glück, dass wir die Halong-Bucht für uns alleine hatten. Also ja. Wir haben vielleicht auf der ganzen Tour, die 7 Stunden ging, vielleicht 2 andere Boote gesehen. Ja. Ja.
Also deswegen. Auch auf unserer Tour waren, glaube ich, 6 Leute ja. außer uns. Und das Boot wäre, glaube ich, gemacht gewesen schon für 40 oder ja. so. Von daher war es eigentlich echt
so eine kleine Private-Tour.
Private-Tour, genau. Und mit Kajak fahren dann in so eine kleine Bucht rein und so. Das war eigentlich echt dann ja. Sehr cool. Also wir haben es nicht sehr touristisch erlebt, mhm. haben aber schon gehört, dass es wirklich tatsächlich teilweise sehr schlimm ist. Auch vor allem, wenn man eben von Halong City
genau.
dorthin fährt.
Ja. Okay, wir haben auch, ja, also wir haben aber auch andere Reisende getroffen, die uns ja dann auch die Empfehlung gegeben haben, dass wir das von Cat Bar aus machen sollen. Und die waren, glaube ich, schon mehr in der High Season unterwegs und haben aber auch dort gesagt, ist Cat Bar einfach viel besser, weil weniger Touristen.
Hm. Ist das denn aber dann im Dezember überhaupt lohnenswert? Also oder sagt ihr eigentlich, also ist ein Tipp von euch vielleicht sogar zu sagen, also Dezember auf gar keinen Fall nach Vietnam reisen?
Ja, ist von mir, ich spreche jetzt für mich, von mir ist definitiv der Tipp, ich würde nicht nochmal im Dezember nach Vietnam reisen, wenn ich auch in einem anderen Monat Zeit hätte.
Also ja, okay. Unser Guide meinte, es ist zwar am schönsten, wenn es neblig ist, weil es dann einfach eine mystische Atmosphäre hat, aber der wird wahrscheinlich das Gegenteil sagen, wenn die Sonne scheint. Also ich muss sagen, es war schon trotzdem cool, auf ja. jeden Fall. Also es war trotzdem eine gute Zeit und wenn man dann die ganze Zeit in der asiatischen Hitze unterwegs ist, dann ist auch so eine Abkühlung mal gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Also mir hat es trotzdem, wie gesagt, sehr gut gefallen.
Ist das denn wirklich eine Abkühlung durch die Luftfeuchtigkeit?
Ja, definitiv.
Es war einfach kalt.
Also es war kalt. Also ja. wir hatten in Vietnam, also im Norden, durchgehend zwischen 10 und 18 Grad. Also es war wirklich kalt. Das hat uns auch keiner geglaubt hier zu Hause, dass wir im Prinzip die gleichen Dezember-Temperaturen haben. In Sapa kannst du auch richtig viel Glück haben und es schneit im Dezember.
Muss aber auch cool sein. Die Reisterrassen also, im Schnee.
Ja, das hätte ich auch ziemlich cool gewesen, gefunden, ja. aber bei uns hat es leider nur geregnet.
Ja. Aber ja. ohne Winterjacke ist das vielleicht auch ganz gut, wenn man es dann nicht erlebt.
Ja.
Besser, ja.
Okay, cool. Dann lass uns nicht last but not least, weil ich habe noch ein paar Fragen zu ein paar anderen Ländern, aber Malaysia war ja auch eins mhm. Eurer Top-Länder, hattet ihr am Anfang des Podcasts gesagt. Mhm. Warum Malaysia?
Also Malaysia hat uns sehr gut gefallen, da es gefühlt auch noch nicht auf der Karte von so vielen Leuten ist und auch einfach einen unglaublichen Mix zwischen Moderne und Tradition bietet. Also wirklich sehr, sehr coole Städte wie Malakka oder Georgetown, was ja weltbekannt ist eigentlich für seine Street Art und für seine junge, moderne Art. Und ja, dann waren wir noch auf Langkawi, was auch sehr schön ist. Und auch Pulau Pangkor. Es gibt einfach noch viele Flecken zu entdecken. Und die Leute sind auch sehr herzlich. Es ist also ein muslimisches Land, wo vielleicht viele denken, Es ist vielleicht nicht das Coolste, aber es ist, wir haben es als sehr, sehr schön empfunden und die Leute sprechen sehr gutes Englisch. Und es war das erste Mal, dass wir uns auch so richtig intensiv mit den Leuten unterhalten konnten. Und wir hatten das Gefühl, dass sie auch sehr interessiert sind, wirklich an deiner Geschichte. Also, dass man nicht nur dann einseitig oder sehr viele Probleme hat, da zu kommunizieren. Es war einfach dann mal was anderes, weil die Leute auch sehr interessiert an dir waren. Ja,
ja. Und natürlich muss man auch hier wieder sagen, die malaysische Küche ist großartig. Also, nee, weil hier, also in Malaysia leben einfach unglaublich viele Inder auch und die haben die indische Küche mitgebracht. Es leben sehr viele Chinesen dort, die haben die chinesische Küche mitgebracht. Es grenzt an Thailand, dadurch hat es auch einen thailändischen Einfluss und zu guter Letzt natürlich auch noch die malaiische Küche selber. Und es ist so vielfältig, also da ist jeden Tag was anderes los. Man kann jeden Tag was anderes essen und das ist in Asien auch mal schön.
Ja, wie konnte ich das vergessen?
Ja.
Essen ist auch ein guter Punkt.
Ja, für so einen Foodie wie mir hört sich das gut an. Und aber du hast gerade auch so leicht ironisch auch nochmal gesagt, so in Asien, ne, Abwechslung ist auch mal ganz gut. So geil das Essen in Asien halt auch ist oder in Südostasien. Boah ey, so nach ein paar Wochen, ne? Da wird halt so, ist halt einfach kein Bock mehr auf Reis und kein Bock mehr auf Nudeln, oder?
Es ist ja letztendlich so, dass man auf jeden Fall auch immer was Westliches bekommt eigentlich. Also fast überall, wo wir waren, gab es dann auch westliche Restaurants. Allerdings muss man dafür halt dann auch eine Stange Geld hinlegen, da die...
Also eine Stange für uns, weil wir waren halt wirklich low-budget-mäßig unterwegs und das westliche Essen war auch günstig, also im Vergleich zu hier, aber für unser Tagesbudget war es einfach zu teuer und oft nicht möglich, dass wir jetzt Pizza, Burger oder Pasta oder sowas hätten essen können.
Genau.
Ja, das Krasse ist halt eben auch, dass wenn man halt auch low-budget unterwegs ist, dass Selbstkochen eigentlich...
teurer ist.
Zu teuer.
Ja, ist, Asien, ne? Auch generell schwierig, weil du fast nie eigentlich eine Küche hast und die Produkte dann, gut, klar, du kannst die Sachen frisch am Markt kaufen, aber ja, letztendlich wirst du nicht billiger rauskommen wahrscheinlich, als wenn du es als Streetfood isst oder in ein günstiges Restaurant gehst.
Aber ich muss auch sagen, dadurch, dass wir dann in den unterschiedlichen Ländern unterwegs waren, hat sich schon, es gibt wirklich Unterschiede. Also die vietnamesische Küche ist einfach nochmal sehr anders, auch zum Beispiel im Vergleich zur thailändischen Küche. Und wie gesagt, in Malaysia gab es dann auch diesen indischen Einfluss. Und man hat, also es hat dann schon funktioniert, so dass es einem eigentlich auch nach 9 Monaten noch nicht wirklich zum Hals raushing. Also auch jetzt sind wir seit 3 Wochen zu Hause und uns hat das deutsche Essen wirklich sehr gefehlt. Aber wir haben jetzt auch schon mal darüber gesprochen, ob wir nicht mal wieder einen Thai-Curry machen wollen. Also ja, so ist es halt.
Aber Fried Rice brauche ich erstmal nicht. Ja. Also Fries hat man dann wirklich irgendwann genug.
Ja. Ich merke dann halt auch, dass das ist halt eben nicht so das, was man halt ständig halt irgendwie isst. Ne? Also ich merke das dann an unserem Essen, an unserem Konsum halt auch, dass das Reis halt eben nicht so ein alltägliches Ding halt ist. Und da halt eben nur. Und du kriegst halt Reis zu allem.
Eben, also es ist halt so, die Leute selber dort, die essen halt wirklich nur Reis. Und wir kennen es ja hier, dass wir mal Reis essen, mal Nudeln, mal Kartoffeln. Und das haben die halt überhaupt nicht, diese Abwechslung.
Ja, also ich glaube, das ist so, also das, worüber wir sprechen, wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der jetzt noch nicht in Asien war oder noch nicht viel in Asien war oder halt auch nur so mal seine Woche oder 2 Wochen in Asien unterwegs war, der versteht das, glaube ich, vielleicht nicht so ganz. Jemand, der lange in Asien unterwegs ist, also ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich erinnere mich noch, also ich habe fast ein Jahr in Bangkok gelebt und ich habe dann immer so zwischendurch Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, boah, ich kann es nicht mehr sehen. Aber wenn ich dann in den Supermarkt gehe und mir halt irgendwie ein Stück Fleisch oder so irgendwie kaufe, also entweder du kannst es nicht bezahlen oder die Qualität ist nicht gut oder es ist halt eben nicht gekühlt oder sonst irgendwas und das ist halt immer so das Problem gewesen. Entsprechend bist du eigentlich zu 99% immer den besseren Weg gegangen, immer über Streetfood zu gehen und da, wo halt viele Leute anstehen, da passiert eigentlich
nichts. Darauf sollte man halt achten, sage ich mal, wenn man Streetfood isst, dass man sich einen Platz raussucht, der gut besucht ist. Und dann kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass man es gut verträgt.
Ja.
Also wir hatten eigentlich nie wirkliche Probleme und haben trotzdem eigentlich immer sehr gut gegessen, muss ich sagen. Ja.
Also ich sage immer so, geh immer an einen Stand, wo viele Leute sind, weil dann kann das Essen nicht lange rumliegen.
Ja.
Dann hat es keine Chance, halt irgendwie vor sich herzugammeln. Ja, krass. Aber ein bisschen Malaysia müssen wir sprechen. Also wir hatten letztens vor kurzem einen Malaysia-Podcast, der nicht so gut ankam hier im Podcast. Habe ich einige als Art Kritik eingesteckt, was ich mir sehr zu Herzen nehme. Entsprechend lege ich den ganzen Druck jetzt einfach mal ab und lege ihn euch auf. Ich mach's mir einfach. Lass uns mal ein bisschen, ich nehme ihn wieder ab. Ich
packe
ihn wieder auf die Schulter. Ich setze dich mal ein bisschen, weil es so schwer ist. Was habt ihr alles in Malaysia gemacht und was könnt ihr so empfehlen? Was waren so diese absoluten Highlights, die man mal gemacht hat?
Also wir waren 6 Wochen in Malaysia, haben aber nur die Westküste gemacht. Wir haben in Kuala Lumpur angefangen und waren von der Stadt wirklich erstmal komplett überfordert und es hat uns überhaupt gar nicht gefallen. Also es war viel los. Der Verkehr war schrecklich, es war unglaublich heiß. Ich glaube, wir hatten eine Woche erwischt, wo es durchgehend 40 Grad hatte. Wir hatten hatten wir noch ein schreckliches Hostel, wo wir ein Zimmer hatten ohne Fenster. Und also wir weder drinnen noch draußen sein wollten.
Wie hieß das Hostel? Muss man mal gesagt haben.
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall in Chinatown irgendwo. Aber also ich weiß auch im Nachhinein nicht, warum wir das eigentlich gebucht hatten, aber es war schrecklich und also wir hatten einen richtig doofen Start sozusagen in Malaysia.
Kurze Zwischenfrage, wart ihr in Bangkok?
Ja. Ja. Dreimal.
Okay, cool. Weil das ist immer so diese Frage, weil ich war leider auch noch nicht in Malaysia und ich war auch nicht in Kuala Lumpur. Und ich hab immer so manche Leute raven halt total über Kuala Lumpur, total geile Stadt, mega cool. Und dann frage ich so, was kannst du da machen? Ja, Petrona Towers. Aha, okay. Und viele Leute sagen halt eben auch, Kuala Lumpur musst du dir nicht antun, einfach rein, raus und dann das Land anschauen. Ihr habt jetzt den Vergleich, ihr wart dreimal in Bangkok, ihr wart auch in Kuala Lumpur. Was ist so der Unterschied? Kann Kuala Lumpur mit Bangkok überhaupt nicht mithalten? Kann es irgendwie ein bisschen mithalten? Ist es komplett unterschiedlich?
Also ich sage, Kuala Lumpur kann mit Bangkok auf keinen Fall mithalten, muss ich sagen. Wir waren zwar am Anfang auch von Bangkok überfordert, aber mein Gefühl ist, dass Bangkok einfach erstens die viel größere Stadt ist, moderner ist und viel, viel vielfältiger. Also Kuala Lumpur hat uns... Ich meine, wie du gesagt hast gerade, hat die Petronas Towers, darum ist dann auch der Innenstadtkern. Den läufst du aber quasi in 10 Minuten einmal durch. Und dann gibt es quasi eine Pub Street, die ja mehr oder weniger toll ist. Und natürlich hast du dann auch so ein paar Ecken mit Einkaufszentrum und Streetfoodmarkt und sowas. Aber es kann einfach mit der Vielfalt von Bangkok überhaupt nicht mithalten. Also Bangkok hat ja wirklich an jeder Ecke Märkte, überall hippe Läden und sowas. Und das haben wir eigentlich in Kuala Lumpur schon vermisst, muss ich sagen. Also die Stadt ist nicht so groß, auch wie man sie sich vorstellt, muss ich echt sagen. Also es ist
halt überschaubar.
Überschaubar, ja. Und Chinatown ist halt auch sehr busy, wie man das halt so kennt. Ja, aber also wenn ich jetzt entscheiden müsste zwischen Bangkok und Kuala Lumpur, dann wäre es auf jeden Fall Bangkok. Definitiv.
Ja. Okay, cool. Das ist so eine Frage, die ich mich echt schon immer mal gefragt habe. Was ist so der Unterschied zwischen diesen zwei Städten? Und kann Kuala Lumpur eigentlich auch das, wovon viele Leute mir erzählt haben? Aber ich kann es halt eben, ich habe schon viel von der Welt gesehen, aber ich kann halt auch nicht alles gesehen haben. Wäre auch zu krass. Danke. Da muss ich mal einfach sagen, danke.
Also man kann da 2-3 Tage bleiben, aber es ist jetzt nicht sonderlich toll. Muss ich sagen.
Ja.
Also es ist okay.
Ja.
Okay, cool. Aber dafür kann es hat ja keine tolle Hauptstadt, aber dafür hat es viele andere tolle Orte und eine tolle Landschaft, Malaysia.
Ja, also wir sind dann nach Kuala Lumpur erstmal Richtung Süden nach Malacca. Die Stadt hat uns davor nichts gesagt, wurde in unserem Reiseführer aber als ziemlich cool und auch mit Street Art und einem coolen Markt beschrieben. Und dort wurden wir auch richtig überrascht, weil die Stadt, also die ist erstmal sehr schön, also ja, so ein bisschen altstadtmäßig aufgebaut mit kleinen Gassen und coolen Läden, hippen Läden und kleinen Restaurants und Cafés. Und an jeder Ecke findet man irgendwas. Dann fließt halt ein kleiner Fluss durch und die Promenade wird halt auch schön genutzt. Und da werden halt auch abends öffnen dann da die Bars. Und am Wochenende findet halt ein riesiger Night Market statt, der auch wieder unglaublich gutes Essen verkauft. Also auf dem unglaublich gutes Essen angeboten wird. Und in die Stadt haben wir uns auch so ein bisschen verliebt. Also weil sie alles geboten hat, was man so besucht hat.
Genau, da hatten wir auch sehr schöne Unterkünfte. Ja. Jetzt, falls du eine Empfehlung haben möchtest. Einmal waren wir im The Rucksack. Zu meinem Geburtstag, ist etwas teurer, ist aber sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und das andere war Ringos Foyer.
Ja,
Ringos auch. Foyer Hostel.
Richtig
und
cool.
Die machen das richtig cool, weil da kommst du hin, wirst erstmal den anderen Gästen vorgestellt und auch direkt so ins Leben eingebunden. Die machen dann zusammen Ausflüge zur Floating Moschee, die dort am Strand liegt. Ist auch super schön.
Genau, Ausflüge
oder
zum Night Market.
Fahrradtouren oder zum Night Market, wo dann dir gesagt wird, was du probieren solltest und so. Und das haben wir als sehr positiv wahrgenommen. Und eine schöne Dachterrasse haben sie auch noch. Also, ja.
Ja.
Das ist cool. Also, es hört sich echt cool an, dass sie da halt. Also das habe ich, glaube ich, von einem Hostel noch nie gehört oder erlebt, dass du halt allen vorgestellt wirst und dass du halt so quasi, weil das bricht halt so das Eis, ne? Das ist halt so dieses Community, gemeinsam irgendwas machen und oftmals halt eben so besonders Alleinreisender, das ist halt immer so ein bisschen schwer, mal ein bisschen komisch, wenn da schon eine Gruppe an Cool Kids da so sitzt um den Tisch, dann möchtest du ja irgendwie dabei sein, aber irgendwie draußen.
Ja, dort war es echt tatsächlich. Ja,
also der Chef von dem Hostel war auch cool, also der hatte auch ganz viele Leute, also Volunteers, die dort gearbeitet haben. Und wie gesagt, auf so einen Night Market geht man ja dann oft und weiß gar nicht, was man jetzt eigentlich essen soll und geht dann doch wieder zu den Basics, weil man halt das andere nicht kennt. Und dort war es halt cool, weil man hat uns ganz genau gesagt, was man halt unbedingt probieren muss und ist dann mit uns zusammen dorthin. Und dann hast du halt auch mal ein paar neue Sachen kennengelernt, die du vielleicht gar nicht probiert hättest, weil sie halt komisch aussehen oder du nicht gewusst hättest, was es ist. Also das war ziemlich cool dort. Und der Night Market kann sich auch wirklich sehen lassen. Das war einer der coolsten, was auch das Essen betrifft.
Ja, cool, ja. Das hört sich ja schon mal gut an. Ich habe von Georgetown, ist ja auch eine Insel auf, warte mal, ist das links oder rechts? Das ist rechts, ne? Also im Osten.
Nee, im Westen. Georgetown, ja, genau, das ist ganz oben im Westen.
Die Insel ist Penang.
Genau.
Und dann hat man dort eben auch wieder eine Weltkulturerbestadt, dementsprechend schön hergerichtet ist es auch. Und also weltbekannte Street Art dort auf jeden Fall auch und wirklich schöne Ecken. Also ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Ja, das haben wir dann nach Malakka sind wir dann im Prinzip hochgefahren über Ipoh, was auch so eine kleine im Kommen der Stadt ist. Also
aber überhaupt nicht touristisch.
Nee,
also nach 5
nicht.
Uhr kriegt man eigentlich, schließen alle Restaurants, schließen alle Läden. Also 17 Uhr ist da fast alles dicht. Nur die indischen Restaurants, die haben auf,
genau.
Genau, da kann man dann zum Glück noch gut essen. Aber die Stadt ist wie ausgestorben ab 17 Uhr, weil sie einfach noch nicht auf den Tourismus ausgerichtet sind. Deshalb in Ipoh tagsüber cool,
aber dann,
abends dann tote Hose.
Genau, und in Georgetown, das ist dann, also da ist auch abends was los und da ist auch der Tourismus weiter verbreitet. Also da trifft man schon auf viele andere Reisende.
Ich hab gehört, dass, also du hast ja schon mal vorhin erwähnt, ne? Also eine sehr junge Stadt, very vibrant, würden Engländer halt irgendwie sagen. Und ich habe gehört, eine sehr, sehr geile Kaffeekultur.
Auf jeden Fall. Also ganz viele Cafés und hippe kleine Lädchen, wo man essen und trinken kann. Also Bars, alles Mögliche vertreten.
Ja, es ist ein bisschen eine Hipsterstadt.
Ja.
Aber es ist ja cool. Auf jeden Fall sehr kreativ, sehr künstlerisch wertvoll. Und deshalb, es macht wirklich Spaß, da durch die Straßen zu schlendern. Und also es ist eine tolle Atmosphäre dort. Und man hat eben auch dann wieder Chinatown, Little India. Und es ist einfach eine tolle Kultur dort. Und ja, dadurch, dass der Alkohol etwas teurer ist, hat man dann auch nicht den absoluten Party-Tourismus, sondern so hier und da ganz nette kleine Bars. Und das macht es alles sehr lebenswert.
Ja, also das kann man über Malaysia, glaube ich, generell sagen, dass dort wenig Party-Tourismus herrscht, weil Alkohol auch einfach sehr hoch versteuert ist und dadurch teuer. Ja. Also so mal ein kurzes, billiges Besäufnis ist dort eigentlich fast gar nicht möglich. Und ich würde es mich auch gar nicht trauen, weil das Land einfach sehr muslimisch eingestellt ist und das auch nicht gerne sieht. Also man wird in keinem Restaurant dort, was muslimisch ist oder malaiisch, wird man Alkohol bestellen können. Das gibt's dort nicht.
Wobei man in den Bars dann schon...
Ja, in den Bars schon, auf jeden Fall.
Da kann man dann auch ein trinken, das ist gar kein Problem. Es ist nur nicht so ausgeprägt und es ist ein gutes Mittelmaß auf jeden Fall. Sehr angenehm.
Ja, ja, also deutlich entspannter als, Siem Reap, worüber wir halt vielleicht am Anfang der Folge... Ja, also
Siem Reap ist auch kein Vergleich.
Verrückt, richtig. Ja. Und dort ist es halt, wie man das halt so haben möchte, dass man eine gemütliche Bar am Flüsschen hat und dort dann sein Feierabend.
Ja, 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 ja. Naja, so hat halt jeder oder jede Zielgruppe oder jede Menschengruppe so seinen Ort auf der Welt. Ne? Und wenn halt Pub Street in Siem Reap deins ist, dann geht's halt dahin und die anderen gehen halt nach Malaysia. Ich gehe auch lieber nach Malaysia. Also, ich war noch nicht dort, aber ich würde dann, glaube ich, auch
solltest du Malaysia mal machen, lohnt sich auf jeden Fall. Obwohl wir nur die Westküste gesehen haben. Also wir wollten ja eigentlich auch in den Osten Tioman und die Perhentian Islands, die ja auch so toll sein sollen, so ursprünglich und zum Tauchen auch absolut Weltklasse.
Aber bei uns war leider High Season an der Ostküste und 100% ausgebucht. Also wir haben keine Unterkunft mehr und deswegen haben wir es dann entschieden.
Ja, dann deutlich über Budget und das war dann, also deswegen war die Frage, vielleicht wollten wir später nochmal zurückkommen, hat dann aber am Ende nicht mehr gereicht. Aber so können wir sagen, wir müssen auch nochmal nach Malaysia. Das ist auch nicht
Ja, mehr. Ich meine, Malaysia hat natürlich auch nochmal echt viel zu bieten, ne? Also auch im Osten und es hat auch noch ein paar Inseln.
Borneo auch,
Und Borneo und so, also das ist ja noch natürlich nochmal was ganz anderes, ne? Also auch riesengroß und mit Orangutans und die ganzen Regenwälder bietet es halt auch nochmal richtig viel. Also ich fand das total spannend, das Gespräch mit euch. Ich also wir sprechen ja schon seit einer Stunde. Vielleicht abschließend halt auch nochmal, weil halt eben nicht alles immer ganz toll ist. Ne? Wir haben jetzt über diese ganz tollen Länder gesprochen, was alles cool war, aber so eine Reise lebt ja auch davon, man zehrt ja auch irgendwie so ein bisschen von den Momenten, die halt vielleicht manchmal nicht so gut laufen, weil man dann sich halt irgendwie auch ein bisschen besser kennenlernt und weil man halt einfach diese Erfahrung halt auch sehr interessant ist. Wie reagiert man in anderen Kulturkreisen zu Dingen und was ist so überraschend? Was gab es denn da so zu erzählen, also von eurer Reise? Was habt ihr so erlebt, wo ihr sagt, so boah, ey, das fand ich ja schon krass oder das fand oder dieses Land fand ich nicht cool, weil so und so.
Also ganz zum Schluss waren wir ja in Myanmar und ich hatte mir so einen Abszess eingefangen, den man dann entfernen musste und deshalb war ich dann quasi, waren wir in jedem Krankenhaus,
das ist in Myanmar,
gab. Und das war eine krasse Erfahrung auf jeden Fall, weil man sich da dann schon, dann merkt man doch dann den unterschiedlichen, oder den, ja, dass es noch nicht so fortgeschritten ist.
Also Myanmar war halt generell schon nicht so fortgeschritten wie der Rest Asiens, den wir bereist haben. Und wenn du dann das Krankenhausgelände betrittst und da rennen überall Tiere rum, es ist sehr schmutzig und du denkst, es ist jeder andere Ort, ist hygienischer als dieses Krankenhaus. Ist halt schon heftig. Vor allem einfach auch mit dem Punkt, dass du vielleicht ja gar nicht jetzt unbedingt ins Krankenhaus musst, aber für die Leute dort ist, glaube ich, oft heftig, wenn sie wirklich einen Fall haben, wo sie ins Krankenhaus sollten und dann nicht die richtige Versorgung haben.
Ist natürlich in so einem Land wie Myanmar, das war ja auch sehr, sehr lange Zeit abgeschottet von der Öffentlichkeit oder von der Welt. Ich würde jetzt nicht mit Nordkorea vergleichen, aber so ähnlich.
Ja, es war halt zu.
Ja, also merkt man auch noch deutlich.
Ja.
Also man merkt deutlich, dass das noch sehr hinterherhinkt.
Ja. Yes.
Und es sind ja auch noch, also große Teile des Landes sind ja dann auch gar nicht zugänglich für Touristen.
Ja.
Ja,
und auch die Städte, also die Mandalay zum Beispiel, kannst du gar nicht vergleichen mit anderen asiatischen Großstädten. Also es ist wirklich nicht schön dort, es ist staubig, es ist schmutzig, es gibt keinen Gehsteig. Also,
aber es ist ursprünglich.
Es ist ursprünglich, definitiv. Also dort,
das ist halt so diese andere Begründung. Also es ist halt so, also ich war halt vor, warte mal, jetzt haben wir 2018, ich war so 2010, glaube ich, in Myanmar. Und das war halt einfach so damals, war das so, hey krass, so muss sich Thailand vor 30 Jahren angefühlt haben.
Das haben wir auch gedacht. So. Also dass vielleicht einige Orte, die wir jetzt bereits besucht haben in Asien, womöglich mal genauso aussahen und es hier genauso abging. Und wir wurden auch in Myanmar die ganze Zeit angeschaut wie Außerirdische. Und wahrscheinlich war das damals in Thailand oder Vietnam ähnlich, dass jetzt, sage ich mal, blonde, hellhäutige Menschen extrem komisch angeschaut worden sind, weil sie einfach anders aussahen und man es noch nicht so häufig gesehen hat.
Ja, und in Mandalay, muss man sagen, war unser Bewegungsradius auch sehr eingeschränkt, eben durch meine Verletzung. Aber deswegen konnten wir da auch nicht wirklich viel sehen und waren dann halt auf die Innenstadt beschränkt und die ist halt nicht prickelnd.
Ne? Habt ihr denn mehr von Myanmar gesehen, außer Mandalay?
Ja, also wir haben im Prinzip auch wieder eine komplette vierwöchige Rundreise durch Myanmar gemacht und uns hat das Land trotzdem sehr gut gefallen. Also Bagan war eins der krassesten Sachen, also der Sonnenaufgang auf so einem Tempel, das war einfach richtig, richtig schön. Also noch nie, glaube ich, einen schöneren Sonnenaufgang erlebt wie in Bagan. Natürlich hatten wir dann auch das authentische Myanmar, das ursprüngliche, was wir vielleicht auch die ganze Zeit gesucht haben in Asien. Und Inle Lake war unglaublich entspannt, ja. Mit dem Fahrrad durch das Dörfchen, vorbei an kleinen Dörfchen. Also da war es wieder ähnlich wie in Laos. Einfach die Ursprünglichkeit ist schön. Im Leben dieser Leute mal einen Einblick zu bekommen, war toll.
Ja, also ich kann mich auch noch gerade daran erinnern, ich glaube, in Bagan und auch am Inle Lake gab es keine einzige richtige Straße, als ich damals dort war. Es gab in dem ganzen Land keinen einzigen ATM oder nur halt, doch ein ATM gab es, das war halt Yangon, genau. Das war halt total krass. Wir mussten damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber wir mussten damals unsere Dollarscheine.
Also es ist deutlich besser.
Ja, also man zahlt eigentlich nicht mehr in Dollar, man zahlt jetzt in Riel, glaube ich, Riel. Und es gibt überall ATMs, also da ist man versorgt. Und ich vermute auch, es ist bei dir 8 Jahre her, dass sich da was getan hat. Aber in the Lake und Bagan, richtige Straßen findet man dort immer noch
nicht. Ich fand das damals total cool. Also ich erinnere mich, wir mussten unsere Dollarscheine, die wir in Bangkok gewechselt haben, alle in Bücher packen, damit die nicht knicken. Die mussten halt alle, da durfte keine Ecke ab sein, die durften nicht geknickt sein. Und das war total lustig, weil ich hatte halt echt so, keine Ahnung, ich glaube, wir hatten für eine Woche oder für 10 Tage $800, glaube ich, abgehoben. Und wir haben aber nicht alles ausgegeben. Und ich habe dann Wochen später immer noch in meinen Büchern Dollarscheine gefunden. Das war halt immer so jedes Mal, so wenn ich mir das Buch aufgemacht habe, was ich in mir immer hatte.
Das ist sehr erfreulich.
Ja, also ist mein Buch, das immer Scheine ausgespuckt hat.
Ja, genau. Ja, das wird uns leider nicht passieren.
Leider nicht.
Ich glaube, dass das Myanmar heutzutage auch viel teurer ist als damals. Ich glaube, mit 500, $600 kommst du halt auch nicht weiter. Also wir hatten 800 und das hat locker gereicht.
Also wir dachten auch erst, dass Myanmar teurer ist als die anderen asiatischen Länder. Aber es war vergleichsweise fast günstiger. Also die Unterkünfte sind teurer. Man findet nicht überall eine Unterkunft zum Beispiel für 10 Euro, was jetzt eigentlich im Rest von Asien kein Problem ist. Da findet man meistens was zwischen 5 und 10. Das ist jetzt in Myanmar schwieriger. Aber Essen ist unglaublich günstig. Also wir haben, glaube ich, fast nirgends so günstig gegessen wie in Myanmar. Und vor allem, also Preis-Leistung. Also du bekommst halt so viel Essen für so wenig Geld und aber auch so gute Qualität.
Ja, meistens kriegst du noch eine Suppe vorneweg.
Genau, du kriegst Gemüse und Tee.
Das ist dann einfach immer schon so eine feine Sache, dass man sich, da fühlt man sich dann einfach schon wohl.
Also deswegen haben wir für Myanmar nicht mehr Geld ausgegeben wie für die anderen asiatischen Länder.
Ja, cool. Also ich höre schon, also ihr habt eine echt coole Reise gehabt und es hat auch ist schon eine tolle Erfahrung. Und ich finde, Asien ist halt auch nochmal so was ganz anderes. Es ist halt irgendwie schon ein sehr, sehr leichter und einfacher Einstieg, wenn man das möchte, in dieses Individualreisen und Backpacking. Aber es kann halt aber auch irgendwie so sehr, sehr an die Substanz gehen, oder?
Man muss sich die Zeit einteilen.
Ja.
Also wir haben es dann schon auch manchmal gemerkt, dass du irgendwann brauchst du einen Break. Und dann musst du dich halt an einem Ort niederlassen, der dir gut gefällt. Also du findest ja immer wieder Orte, die super sind einfach und die dich total entspannen. Wie eben zum Beispiel die 4000 Islands in Laos.
Und dann musst du da
halt einfach eine Woche bleiben und vielleicht auch mal nicht so viel machen. Und dann funktioniert es danach auch wieder ganz gut, muss ich sagen.
Ja.
Also man muss sich seine Auszeit nehmen, das ist keine Frage. Man kann nicht diesen 2-Tages-Rhythmus oder so, den man von Zeit zu Zeit hat, den kannst du nicht ewig durchhalten.
Ja, und auch,
zumindest ich nicht oder wir nicht.
Ja, und man kann auch nicht immer Sightseeing. Also wir waren dann auch in einigen Orten, wo es hätte sicher was zum Sehen, also sicher was hätte gegeben, aber wir haben es dann auch einfach gelassen und haben gesagt, nee, wir sind kaputt, wir können nicht mehr, wir haben auch gar keine Lust auf Sightseeing.
Und das ist dann der Moment, den die Leute zu Hause nie glauben, ja, wenn man sagt, Reisen ist anstrengend.
Ja, genau. Aber es kommt einfach der Moment, wo du sagst, ich will dieses Hostelzimmer oder dieses Bett will ich nicht verlassen, möchte halt einfach mal nur hier liegen und nichts tun und nichts anschauen. Und diese Tage musst du dir einfach gönnen, sage ich jetzt mal, und auch nehmen. Und dann, finde ich, geht es eigentlich nicht an die Substanz.
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr cool, aber das ist ein guter Abschluss. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Danke euch vielmals für eure Zeit, dass ihr euch mit mir über eure Südostasien-Reise unterhalten habt. Und zum Schluss, jetzt weiß ich natürlich halt auch, welches das Land ist, daneben Indonesien, was du meintest,
Timor-Leste. Ja, Timor, genau.
Also Osttimor. Genau, das lassen wir jetzt nicht unbeantwortet. Jeder, der sich halt von Anfang an gefragt hat, warum wissen die das nicht oder ich weiß es oder welches ist es? Jetzt haben wir die Frage beantwortet. Timor-Leste. Und ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und bald geht ihr eure nächste Reise los nach Kanada, richtig?
Genau.
Richtig, genau. Dort machen wir Work and Travel.
Für ein paar Monate, ja.
Genau.
Sehr geil. Kanada ist auch extrem cool, aber halt auch extrem teuer. Viel, viel teuer. Da muss man halt auf jeden Fall Work and Travel machen. Wenn man kanadische Dollar dann verdient, ist es dann auch nicht mehr so schlimm. Aber wenn man das Geld von außen mitnimmt, dann kann es schon sehr, sehr weh tun.
Ja, also wir sparen jetzt schon wieder fleißig, so gut es geht. Und werden uns dort dann eben mal sehen, wie viel wir arbeiten müssen, um reisen zu können. Auf jeden Fall.
Wenn ihr euer, also das Budget in Kanada wäre eine sehr, sehr gute Reise in Südostasien.
Ja, das stimmt. Eine Luxusreise.
Genau. Wir werden es auch alles
eigentlich muss man Kanada zuerst machen und dann kann man das halt in Südostasien so richtig genießen.
Ja, das stimmt.
So denkt man jetzt so die ganze Zeit an Südostasien und wie günstig das war.
Ja.
Ja, gut. Jetzt sind wir ja zwischenzeitlich erstmal noch hier. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Und
ein bisschen Puffer zum
Aufbauen. Genau.
Finde ich gut. Okidoki.
Ja, dann bis bald. Danke. Ne?
Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Ja, das war's auch schon wieder mit diesem Podcast. Die Zeit vergeht wie im Flug. Eine Stunde haben wir jetzt gesprochen. Wahnsinn. Hanna und Björn. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, falls ihr das hören solltet. Wir haben diese Folge vor einer Weile aufgenommen. Das ist schon wirklich richtig, richtig lange her. Und ich habe noch einige Podcasts hier so rumliegen, wo ich immer noch nie die Zeit gehabt habe. Ich wusste nie, wann ich sie posten sollte, weil ich immer zusehe, dass ich halt schon verschiedene Themen bespreche. Also ich poste ungerne zwei Asien-Folgen zum Beispiel hintereinander, sondern es muss immer irgendwie eine Amerika-Reise, eine Asien-Reise, eine Europa-Reise, eine Themen-Podcast muss es sein, bevor ich dann wieder die nächste Asien-Reise poste. Entsprechend kann das auch manchmal richtig lange dauern, bis so etwas veröffentlicht wird. Aber heute ist endlich der Tag gewesen und ich freue mich sehr, dass ich es gemacht habe. Ich bedanke mich bei den beiden für ihre Zeit. Schaut bei ihnen vorbei. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr unter www.offthepath.com/Folge 126. Da findet ihr auch den Link zu deren Reiseblog. Globuspokus heißt das Ganze.de. Und da findet ihr auch viel mehr Infos zu dem, was sie erlebt haben. Ich wünsche euch alles Gute, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns vielleicht einen erfolgreichen Monat. Ich weiß nicht, wann wir es das nächste Mal hören, aber bis dahin, stay wild. Tschüss.